Wer redet, ist nicht tot.
Michael Hölzen ist ein Kollege von mir bei Radio 1 und der kam letztens an und erzählte, oh, Boot gekauft.
So klinge ich, ja?
Ja, so klingst du, genau. Murmel. Boot gekauft, dann ging er 3 Monate segeln und ich so, nee, erzähl. Hallo Hölzi.
Hi, grüß dich.
Erzähl. Okay, wo fangen wir an? Wie kommst du überhaupt auf die Idee, 3 Monate segeln zu gehen?
Ja, das ist im Grunde genommen der Tatsache geschuldet. Tatsächlich, das ist altersbedingt, weil ich will eine Tour machen, da kommen wir dann ja noch dazu, von der ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man da physisch noch einigermaßen beisammen ist. Psychisch auch, aber in erster Linie physisch.
Wie alt bist du?
Ich bin 55. Mhm. Ich werde jetzt im September 56 und habe dann gedacht, also du willst diese Tour unbedingt machen. Ich habe vor 14 Jahren angefangen zu segeln und da war nach relativ kurzer Zeit klar, dass das voll mein Ding ist. Also ich bin da wirklich, sage ich auch immer so und stimmt auch, ich bin da voll drauf hängen geblieben. Und das ist jetzt alles 15 Jahre her und dann vor 7, 8 Jahren kam dann diese Idee auf, mal oben rumzufahren, also im Mittelmeer, in der Karibik, da war ich überall, das war alles.
Der feine Herr.
Ja, also ganz schlimm.
Was heißt überhaupt angefangen zu segeln? Also so wie man sich das vorstellt, hier so Segelschule kaput und dann irgendwie über den Schwilosee geschippert?
FU Berlin, also ja. Ich habe einen Segelkurs gemacht an der FU Berlin bei Erhard Zimmermann, das war mein Segellehrer. Dessen Lieblingsspruch lautete Learning by Doing, also wenn du dann den Baum...
Aua.
Genau, und da habe ich es gelernt und ich weiß noch genau, in der 3. Stunde, man musste dann immer die Boote fertig machen und dann durfte man die ins Wasser lassen. Und ich war jedes Mal, wenn ich da war, an diesem Steg am Wannsee, ne, dann war ich immer der Erste, der mit seinem Boot da stand, ne, ja. Weil ich einfach so schon so Bock hatte. Ne.
Sein Boot, das heißt, du hast dir ein Boot gekauft und dann das Segeln?
Nee, du machst diesen Kurs, diesen Lehrgang, an dessen Ende dann der Segelschein binnen steht. Das sind 10 Termine. Und an jedem Termin kriegst du halt ein Boot zugewiesen, so eine Jolle. Und die musst du dann natürlich aufrigen, also die Segel anschlagen, das ganze Programm. Und dann hast du diese auf dem Wagen, dann fährst du auf den Steg und dann sagt der Segellehrer, so, jetzt könnt ihr da rein. Ne?
Der Slipwagen,
genau, du kennst dich aus.
Ich habe einen Sportbootführerschein binnen und ärgere mich, also den habe ich seit fast 20 Jahren und ärgere mich seit fast 20 Jahren, dass ich den Segelschein nicht mitgemacht habe.
Ja.
Wahrscheinlich sitze ich deswegen auch nur hier.
Ja, das, vielleicht solltest du darüber nachdenken, den noch nachzumachen. Du bist ja auch noch jung und dynamisch. Also im Grunde genommen und beim 3. Termin, da war viel Wind. Ne, dann dachte ich, oh Mann, ich will da raus. Ne, und dann sind wir quasi, wenn ich da heute drüber nachdenke, lache ich total. Also wie die Berserker dann einmal quer über den See und zurück und zwar unfallfrei. Ne? Also wir sind nicht gekentert. Und der Segellehrer sagte dann auch schon zu mir, naja, also ich glaube, du bist so ein Kandidat, bei dir wird das nicht passieren, weil das passiert tatsächlich wohl relativ häufig, dass Leute den Schein machen.
Ja.
Und dann aber nicht die Traute haben, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich alles in die eigene Hand zu nehmen. Ja. Und da meinte er damals prophetisch, bei dir wird das nicht passieren und so war es eben auch. Und ich bin, habe dann wirklich angefangen, mir Bücher zu kaufen, habe alle möglichen Boote ausprobiert.
Wie geht das? Also alle möglichen Boote, also du hast einen Segelschein gehabt, dann ja. War noch ein Rest Sommer.
Genau, also das Erste, was ich gemacht habe, war mit dem eigenen Schein, ne? Da haben wir uns aber noch nicht getraut, ganz alleine, da haben wir uns noch jemand dazugeholt, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte und haben zu dem gesagt, pass mal auf hier, wir beide haben gerade den Schein gemacht, wir würden gerne hier so ein Boot mieten, das haben wir damals dann am Bootshaus der TU gemacht, da ist Berlin auch wirklich toll, muss man sagen.
Das Wasser hier ist, ja,
Wahnsinn.
Blöd, wer keinen Bootsschein hat.
Ja, und es ist alles vor der Haustür. Hier im Endeffekt. Ne? Und dann sind wir da, haben wir uns da ein Boot gemietet und sind dann da losgefahren. Einmal dann vom Stößchensee da runter bis zum Wannsee und wieder zurück. Und dann ist am Ende noch was passiert. Großer peinlicher Fehler, weil es gab da eine große Böe und ich so war eben so als Vorschoter am Start. Ne?
Vorschoter.
Vorschoter ist der vorne sitzt und das Vorsegel bedient.
Das Vorsegel ist das kleine Spitze,
ja,
was
Fock,
vorne rauskommt.
Genau,
die Fock.
Alles klar, ja,
die
Fock. Genau.
Okay.
Und wenn dann so eine Böe kommt, dann ist es Aufgabe des Vorschoters auch sozusagen für den richtigen Bootstrim zu sorgen. Sprich, du lehnst dich so raus, um so ein Gegengewicht zu machen. Ne? Und das habe habe ich natürlich mit Werf gemacht, weil ich gedacht habe, das ist meine Aufgabe.
Dummerweise nicht gegen die Bö.
Nee, blöderweise war ich unten mit den Füßen nicht eingehakt und bin dann wirklich so wie so ein Taucher, weißt du, so nach hinten, zack, ins Wasser. Ne? Und die anderen beiden Typen haben sich natürlich ölig gelacht. Ja, die haben gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ne? War mir aber jetzt wirklich total egal.
Hast du danach nie wieder falsch gemacht?
Habe ich. Ist tatsächlich so, ist auch tatsächlich inzwischen oder relativ schnell mir so eine Maxime beim Segeln geworden, dass man im Grunde genommen, man muss die Fehler machen, um sie dann vermeiden zu können. Ja. Ne? Und ja, und ich bin dann damals da im Bootshaus angekommen und also ich war selten so glücklich wie da, weil ich einfach gemerkt habe, wow, ich habe so einen Kurs gemacht, 10 Stunden, ich weiß jetzt, wie ich so ein Boot, egal wo, ich krieg das überall hingesteuert mit dem Wind, nur mit dem Wind, ja. Das war für mich.
Finde ich auch nach wie vor dieses so, dass man sich fortbewegt mit einer quasi Null-Energiebilanz
ja,
dabei.
Genau.
Das ist, finde ich auch, Wahnsinn. Ja, vielleicht sollte ich es wirklich noch machen.
Nee, würde ich, also kann ich echt nur jedem empfehlen.
Dann hast du sagst, du hättest verschiedene Boote getestet. Nach welchen Kriterien hast du das gemacht? Hast du einfach nur gesagt, was habt ihr gerade für ein Boot frei? Ich will das jetzt wissen.
Nee, also am Anfang kriegst du sowieso nur so die ganz leichten Luschen, die da gut beherrschbar sind. Ne? Da Pirat ist so ein Boot, ist eine alte DDR-Produktion, großartiges Ding. Nee, Pirat stimmt gar nicht. Ixilon-Jolle ist eine DDR-Produktion. So, die beiden kann man irgendwie ausprobieren, die sind beide super. Und bei mir war es dann halt so, ich habe dann relativ schnell gemerkt, also wir haben dann so ein bisschen so auch Fahrtensegeln ausprobiert, ne? Wir haben dann
Fahrtensegeln.
Ja, wir wollten dann
mehrere Tage hintereinander.
Ja, machen. Genau. Okay. Wir wollten dann also eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war wir sind einmal in Rügen so ein bisschen rumgesegelt und so, haben dann quasi selbstständig so ein Boot besorgt und so. Und dann passierte irgendwann eine Sache, da wollten wir dann von der Flensburger Förde, wollte ich mit Freunden da losfahren. 5 Tage und auf dem Weg nach Flensburg zu dem Boot haben die mir dann eröffnet, Micha, wir haben dir das jetzt nicht gesagt, weil wir dachten, das ist nicht so ganz dein Style, aber da ist wieder ein Skipper dabei, ne? Also jemand anders, der sozusagen dann die Verantwortung hat, ne? Das war für mich ein totaler
Schiffsführer.
Ja. Das war für mich so ein totaler Rückschritt, weil ich wollte ja genau dahin, das sozusagen in die eigenen Hände zu nehmen. Und da habe ich dann so gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich war wirklich kurz davor auszusteigen, ne, weil ich das blöd fand.
Einfach. Aber es
war
eigentlich total nett. Du machst 5 Tage Segelurlaub und ein anderer hat die Verantwortung.
Ja, das findest du vielleicht nett. Ich fand das scheiße und zwar aus folgendem Grund, weil jeder hat natürlich das beim Segeln ganz normal seine eigene Vorstellung, wie er denn da durch die Gegend segeln will. Ne? Und mein großer Traum damals war einfach, ich fahre mit so einem Boot mit Freunden los. Und dann anker ich in irgendeiner Bucht und dann habe ich da abends meine Ruhe und kann dann da abends grillen und kochen und dies und das und Spaß haben. Und am nächsten Morgen segelt man weiter. Die meisten Leute beim Segeln, die ich am Anfang kennengelernt habe, die sind aber so drauf, die wollten dann abends immer in den Hafen. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf.
Okay.
Ich finde Hafen total bescheuert.
Außer zum Kacken.
Nee, kacken kannst du am Boot auch. Also ist kein Problem. Also
hängst dich raus oder hat der so ein Pott? Nee,
viele haben so ein Pott drauf, also das ist dann so eine Art Pumpklo, funktioniert echt super, also ziemlich gut, wenn es mal quietscht, schützt ein bisschen Olivenöl rein, dann ist die Sache wieder, läuft es wieder rund. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Die meisten Leute, die eben so auf Hafen Wert legen, die sind, denen ist es tatsächlich zu unheimlich. Also da draußen vor Anker zu liegen und womöglich da auch sogar in so einer Bucht tatsächlich alleine zu sein, ne? Was totaler Quatsch ist, weil das ist tatsächlich das, was am Segeln so geil ist, ne? Dass du da irgendwo bist. Segeln zeichnet sich für mich dadurch aus, dass du eine extrem schnelle Bindung an die Elemente bekommst. Ne? Du merkst, irgendwann fängst du an, den Wind zu lesen. Ne? Du spürst den schon, bevor der richtig da ist. Ne? Und das finde ich super toll am Segeln. Ne? Und genauso ist es eben mit diesem den ganzen Tag in der Natur unterwegs sein und dann abends eben auch in der Bucht ankern und dann ein bisschen schwimmen gehen und so. Und dann, wenn du da 3 Tage unterwegs bist, da hast du dein restliches Leben komplett vergessen. Ist einfach weg. Und das fand ich von Anfang an beim Segeln super. Und deswegen hatte ich, um darauf zurückzukommen, überhaupt keine Lust, ständig mit diesen Leuten da unterwegs zu sein, die immer in diese Häfen fahren wollen. Ne? Ich habe dann da bin dann da nicht zurückgefahren, weil ich gedacht habe, okay, das könnte unsere Freundschaft nachhaltig beschädigen. Ne? Und dann haben wir das noch einmal durchgezogen, aber danach habe ich gesagt, das war's jetzt für mich. Ne? Also mich braucht er da jetzt nicht mehr einplanen. Und ab da habe ich dann tatsächlich, bin ich auch diesen Schritt gegangen und habe nur noch selber auf eigene Verantwortung tatsächlich Boote gemietet. Und dann passierte Folgendes, wir hatten dann mal bei Radio 1 tatsächlich so eine Kooperation mit so einem Unternehmen Teamgeist, vielleicht kannst du dich daran erinnern, die sind irgendwo im brandenburgischen...
Muss aber vor meiner Zeit gewesen
sein. Die sind da im brandenburgischen unterwegs, machen so Floßbauaktionen und Segeln und dies und das und so, und wir haben ein halbes Jahr mit denen zusammengearbeitet, und da ich so damals schon so sehr wassersportaffin war, war ich dann derjenige, der auch dafür abgestellt war. Und so kamen wir dann eben allmählich ins Gespräch, und dann irgendwann kamen die auf mich zu und meinten so zu mir, sag mal, Micha, wir haben hier so eine Tour vor, wir wollen einmal rund Mallorca segeln, eventuell rund Mallorca, eventuell auch da, was die nächste Ibiza Partyinsel, je nachdem, wie die Windverhältnisse sind und so, ne? Willst du da nicht einer von den Skippern sein, ne? Und da habe ich so gedacht, das ist eine gute Idee, das mache ich, ne? Weil das war so der nächste Schritt, ne?
Warst du denn dazu auch befähigt, oder warst du nur selbstbewusst genug?
Nee, ich hatte die Scheine, also das ist jetzt auch schon so ein bisschen weiter, da habe ich dann irgendwie ich habe ja den Sportbootführerschein See dann auch gemacht.
Ah, okay.
Und dann danach noch den SKS, Seeküstenschifferschein, und der ist eigentlich derjenige, dieser dritte, der letztgenannte, das ist derjenige, den du dann brauchst, auch in Europa und auch in der Karibik, um dann Schiffe chartern zu können. Der wird verlangt.
Ne? Sollte man das direkt machen? Also sollte ich, statt jetzt einen Binnenschein zu machen, direkt hingehen und
See sind, glaube ich, Voraussetzungen, um den SKS machen zu können. Also das ist so quasi ein vorgegebener Weg. Aber wenn du da heiß drauf bist, ne, so wie ich da heiß drauf war, ne, dann kannst du da gar nicht... Du kannst es gar nicht abwarten, den nächsten Schein in Angriff zu nehmen. Irgendwann legt sich das dann auch. Naja, und die haben mich dann halt dann gefragt, hier, mach mal und so, ne? Und da war es total geil, weil ich kam dann da auf Mallorca an, ne? Und es sollten drei Boote sein. Und wir trafen uns dann in einer Pizzeria in Arsenal, ne? Arenal, genau. Und dann kamen da die Leute, und dann wurden die Leute auch gleich den Booten zugeteilt. Ne? Mhm. Und ich habe mir das so angeguckt, ne? Und dann wurde mir so relativ schnell klar, weil ich habe denen einfach vertraut, ne? Dann wurde aber relativ schnell klar, dass ich eigentlich der Skipper bin fürs Gerümpelboot. Ne? Also sprich, der eine Kollege, der ist, ich will jetzt keine Namen nennen, aber der ist mit seinen Freunden gefahren, fand ich auch völlig okay. Und der andere Kollege, der hat sich schön das Boot irgendwie mit den attraktiven Frauen, also da ist offensichtlich eine Vorauswahl getroffen worden, und dann noch zwei Kumpels, ne? Und dann haben die da so ein bisschen irgendwie so ein Partyboot gehabt, ja. Und ich war aber dafür zuständig, die anderen Patienten, die übrig gebliebenen Patienten durch die Gegend zu fahren, sprich die beiden Schwiegerväter, ja, von den Leuten, die da auf dem Boot saßen, ne? Und das Allergeilste war, und da bin ich denen aber im Nachhinein, also du kannst dir vorstellen, ich habe da gesessen, habe gedacht, ihr Arschlöcher, ja, ne? Irgendwie so. Ich war richtig pisst, ne? Dann ging die Tür auf, und dann kam ein Typ rein, 120 Kilo, ziemlich wuchtige Erscheinung, im Grunde genommen so ein bisschen so was wie wir in XXL, ja, also so in der Kategorie. Jürgen, unglaublich. Der kam da rein, und sein erster Spruch zu mir war, der kam rein und es hieß, ja, hier, Jürgen ist übrigens auch auf deinem Boot, Micha, ne? Und ich so, ja, war mir klar, ne? Also ich habe das schon gewusst, als der reinkam, ne? Und Jürgen kam auf mich zu und meinte zu mir, hey, Micha, sag mal, hast du eigentlich Nasenhaare? Und ich so, ich habe Nasenhaare. Und dann sagt er, dann können wir uns ja richtig gut kennenlernen. Dann binden wir meine Arschhaare und deine Nasenhaare zusammen. Und dann
Zitat
wird
aus Roland Emmerich, das Boot, ne?
Kann sein, genau. Der hat dann auch immer die ganze Tour über von Anblasen gesprochen und so.
Also muss das Boot abkönnen, ja.
Ein Zitat nach dem anderen hat er da rausgehauen. Und da hat mich natürlich auch nur Herr Kaloyen genannt. Ne? Und dann fuhr ich da eben mit diesem Patientenboot durch die Gegend. Ne? Relativ großes Boot auch. Also da habe ich auch, das ist auch wirklich ein Charakteristikum bei mir gewesen. Ne? Es war immer eigentlich alles eine Nummer zu groß, wenn ich so eine nächste Stufe dann genommen habe. Das war dann eben so ein 49-Fuß-Schiff, also 15 Meter. Ja. Und das war schon, also das war schon Hausnummer. Ne? Da gab es dann auch eine Situation, wo wir in so einem
Hafen. Und da hast du auch, da warst du auch selber für alles verantwortlich oder haben die anderen mitgearbeitet?
Nee, nee, ich war, ja, die anderen müssen mitarbeiten, weil so ein großes Boot, du meinst die anderen Personen an Bord.
Ja.
Ja, die haben, die müssen mitarbeiten, wenn du da zum Beispiel einen Spinnaker dann setzt oder so. Nee, Spinnaker hatten wir nicht. Wir hatten so einen Blister, das ist ein sehr, sehr voluminöses, großes Vorsegel. Ne?
Ja.
Und da ist es halt so, das ist in so einem Bergeschlauch drin, sieht aus wie eine riesige Anaconda, ja, ist auch wirklich so 15 Meter lang, ne? Und wiegt auch richtig. Ne? Da, das musst du mit 5 Leuten dann auf so ein Boot da schleppen und dann eben beim Setzen ist alles relativ easy, aber beim Bergen brauchst du eben wirklich wieder 4 Personen, um das Ding unfallfrei runterzubekommen und so. Ja, und da habe ich echt eine Menge gelernt. Ne? Also so, da mussten wir dann irgendwo ins Solaire, mussten wir dann einparken, war ganz eng und mit diesem großen Boot.
Machst du das dann unter Wind oder unter Motor?
Nee, das war jetzt unter Motor.
Okay.
Macht man meistens unter Motor, ne? Also weil bei Wind gerade so im Hafen, da dreht sich dann auch mal gerne was und dann ist eher schwierig, ne? Wobei die absoluten Profis machen auch das, ne? Also, aber da zu der Sorte gehöre ich jetzt nicht, ne? Also, das muss man, da muss man auch ganz klar seine Grenzen kennen. Naja, und dann bin ich halt mit denen da durch die Gegend geschippert. Und dieser Jürgen, der war insofern cool, weil der war auch total angepisst, ne? Weil der nämlich im Grunde genommen von dieser Firma total über den Tisch gezogen worden ist, ne? Die haben ihm da 790 € abgeknüpft und er hatte nicht mal Bettwäsche. Also, weißt du, und da hat er so gedacht, ihr, was ist denn das für ein Turn, ja? Und hat dann wirklich von morgens bis abends, und er hatte so eine sehr, sehr lustige Art, das so rüberzubringen, ne? Erzählt, wie er die verklagen wird und was da alles irgendwie für, also, und wir haben, der hat das wirklich morgens beim Frühstück schon geschafft, dass wir da unten in dem Salon saßen, ja, und uns die Bäuche gehalten haben, ne? Und das Geile ist, er hat's auch tatsächlich alles gemacht, ne? Und er hat das Geld auch wiederbekommen, ja. Super. Irgendwie so. Und der Jürgen, der, den fand ich dann, den habe ich dann so ins Herz geschlossen, auch wenn der Auftakt jetzt vielleicht so ein bisschen unglücklich war, dass ich dann zu ihm sagte, so, nee, der kam dann auf mich zu und meinte so zu mir, aber Micha, ja, mit so einem Einrumpfboot, das ist doch unter Tage segeln, das bringt doch nichts, da muss ich immer da unten rumhocken und so, ne? Ich hab da mal eine Idee, ne? Und dann stellte sich raus, der hatte eine Freundin, die, mit der er zusammen zur Schule gegangen war, und die saß irgendwo in Hagen, genau, und die hatte so Multihull-Charter, also die hat Katamarane verchartert, ne? Und da hat er zu mir gesagt, könntest du dir das auch vorstellen, mal so ein, dass wir so ein Katamaran chartern und damit mal rumfahren, ne? Da wäre ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen. Und dann habe ich so gedacht, ach, warum eigentlich nicht? Dann hat uns die Freundin auch noch wirklich ein sehr interessantes Angebot gemacht, einen ziemlich guten Katamaran auf Sardinien, La Maddalena Archipel da oben. Und da sind wir dann hingefahren und haben so ein Ding eine Woche lang ausprobiert, ne? Und das war wirklich eine Offenbarung, ne? Weil das war nochmal, das ist dann nochmal was anderes gewesen, weil so ein Katamaran, der hat keine Krängung, deswegen kann man sich da.
Krängung ist Neigung in Längsrichtung.
Weil man durch Winddruck, ne? Ja, also genau. Jedes normale Segelboot hat dann ja sozusagen, neigt sich dann zu einer Seite. Und das hat ein Katamaran eben mehr nicht, und er hat eben extrem großes Platzangebot, ne? Und das war dann im Grunde genommen, da war mir klar, also wenn du so ein bisschen mit Freunden durch die Gegend fahren willst und einfach die Tatsache genießen willst, dass du da auf dem Wasser unterwegs bist und mit denen abends zusammenhocken willst, dann ist ein Katamaran das Nonplusultra. Ne? Da hast du hinten im Grunde genommen eine riesige Fläche. Das Boot dreht sich ja immer so, dass du da im Windschatten sitzt. Ne? Mhm. Und da sitzt du dann schön, also wirklich immer gemütlich, hast total viel Platz. Da gibt's eine richtige Kochecke. Das ist alles ganz anders als auf einem normalen Boot.
Fährt es sich, also es klingt so, als würde sich es auch leichter fahren. Also
fährt sich schon im Grunde genommen auch ein bisschen leichter tatsächlich, hat aber auch so Tücken tatsächlich, weil das Problem beim Katamaran ist, dass du dadurch, dass eben diese Krängung nicht zustande kommt, fällt es dir viel schwerer zu beurteilen, wie viel Druck da eigentlich im Segel ist, ne? weil diese bei so einem Sportkatamaran, so wo nur zwei Leute drauf fahren, da ist es relativ klar, der neigt sich dann aus dem Wasser, ne? Und wenn er sich zu viel neigt, dann liegst du halt im Wasser. Habe ich auch x-mal hinter mich gebracht und so, egal. Und
du bist auch Sportkatamaran gefahren oder mit dem Reisekatamaran?
Ja, okay. Ja, auch.
Du hast den Reisekatamaran umgeschmissen.
Ne? Nee, das schafft man nicht. Okay. Also da reißt vorher der Mast, ne? Also bricht der Mast. Aber das ist so, das, wo man dann so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln muss, merkt man dann meistens irgendwie daran, dass die, du hast ja dann so zwei so Seile, die Wanden, die den Baum quasi in Längsrichtung halten. Mhm. Und dann, wenn da zu viel Druck im Segel ist, dann fängt das eine, die sind total unter Spannung im Ruhezustand. Und wenn da zu viel Druck drin ist, fängt dann so dieses Lehwand an zu schlackern wie Hölle. Ja. Und da merkst du irgendwie, okay, da ist viel zu viel Segelfläche, wir müssen das jetzt mal runternehmen.
Leh für die Hörerschaft, die windabgewandte Seite.
Ja, guter Mann. Ne? Guter Mann.
Spuck's in Leh, geht's in See.
Ja. Genau. Und so ist dann die nächste Stufe entstanden. Ne? Ja. Dann haben wir, dann habe ich viele Jahre lang, ich glaube 7 oder 8 Jahre lang, haben wir Katamaransegeln gemacht. Also erst einmal rund um Korsika in
Wer
zwei
ist wir?
Wochen. Ich habe Freunde eingeladen tatsächlich. Mhm. Also da waren ein paar Arbeitskollegen von Radio 1 mit dabei, mit denen ich auch damals schon befreundet war. Und dann eben Leute aus meinem privaten Umfeld und aus meinem Segelumfeld. Also ich habe das dann alles organisiert, weil ich wollte das unbedingt machen und habe mich auch gefreut, dass andere Leute Interesse dran hatten. Und das hat sich dann eben auch relativ schnell rumgesprochen, dass das immer sehr angenehme Veranstaltungen waren.
Das heißt, du hast das Boot gechartert, ja. Und die Leute haben irgendwie was in den Hut geworfen, sind da hingekommen und durften mitsehen.
Genau.
Also und man du hast dir darüber praktisch den Urlaub dann auch finanziert.
Nee, also die ersten.
Hätte ich gemacht.
Ja, nee, also ich habe die es war immer so, ich habe irgendwie, also was ich nicht gemacht habe, ich habe immer gesagt, ich zahle nichts in die Bordkasse rein, ne? Also weil das ist nämlich tatsächlich so gewesen, also die ersten Jahre tatsächlich, wenn du verantwortlich bist dafür, dann schläfst du eben auch dementsprechend schlecht, ne? Also du liegst vor Anker, was super ist, aber wenn du da liegst, dann hast du natürlich immer so ein bisschen auch ein Ohr am Boot. Ne?
Hoffentlich fällt der Kleine nicht besoffen von.
Alles Mögliche, ja, oder schleift der Anker oder wie auch immer. Ne? Und da hat man dann so mit der Zeit dann so seine Systematik entwickelt, wie man einen etwas tieferen Schlaf noch so bekommt. Aber es war schon die ersten Jahre tatsächlich so, dass ich dann am Ende so eines Urlaubes physisch total am Ende war.
Okay.
Also richtig alle, ne? Also weil man eben von morgens bis abends immer so gemacht und getan hat. Das fand ich aber nicht schlimm. Der viel schönere Effekt war, dass ich eben dann, es waren zwei Wochen immer, und die zwei Wochen war ich eben auch wirklich weg aus meinem normalen Leben, ne? Und das habe ich so genossen am Segel. Und das genieße ich eigentlich bis heute, dass man wirklich, du lässt dein normales Leben hinter dir. Das spielt dann keine Rolle mehr, weil du bist dazu gezwungen, dich auf das, was da passiert, einzulassen. Selbst wenn nichts los ist, wenn auch totale Flaute ist, musst du halt überlegen, okay, wie komme ich jetzt weiter? Und immer auch darauf vorbereitet sein, dass vielleicht doch irgendwas schief gehen kann und so, weil das habe ich beim Segeln auch tatsächlich gelernt. Die Sachen kommen immer aus dem Nichts. Immer. Also nie, es war nie so, dass ich irgendwas angedeutet hätte oder so, ne? Sondern immer, boom, dann war es da, ne? Ist irgendwas gerissen oder so, egal. Ja, und dann haben wir eben viele, viele Jahre diese Katamarantouren gemacht, 7 oder 8. Erst Korsika, was wunderschön war. Korsika war ein absoluter Traum. Und dann sind wir gewechselt in die Ägäis und das war auch großartig, ne? Also Griechenland, die Griechen, einfach was für ein geiles Volk, ne? Also unglaublich gastfreundlich, tolle Inseln und dann eben noch die Ägäis mit dem Meltemis und Windsystem, ne? Also so wie Mistral.
Was für ein Windsystem?
Meltemi heißt das. Das ist, das entsteht dadurch, dass du über Europa, über Zentraleuropa hast so ein Hochdruckgebiet und dann über der Türkei eher so ein Tiefdruckgebiet und dann entsteht so eine Rinne und dann bläst da halt so Nordwind. Also der bläst ziemlich konstant, also immer so mit 4, 5 Windstärken. Also wenn du da in der Ägäis unterwegs bist, musst du dir eigentlich um Wind keine Gedanken machen. Eher im Sinne vielleicht von, oh, heute ist ein bisschen viel Wind. So, ne? Also und deswegen hat das so einen unglaublichen Spaß gemacht, da zu segeln. die Inseln sind ein absoluter Traum. Ne? Also da habe ich Orte gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, die gibt's in Europa nicht mehr. Wir sind einmal in so eine Bucht da rein, haben da den Anker geworfen, sind dann bei untergehender Sonne an den Strand gefahren und da war ein Restaurant. Da hat der Typ die Tische in den Sand gestellt und dann hast du irgendwie mit den Füßen im Wasser auch rumgespielt und hast dann da dein Seafood gegessen. Ne? Absolut genial.
In Südostasien findet man sowas noch, aber in Europa nicht.
Nee, also wüsste ich auch nicht. Ja, das fand ich schon ziemlich gut. Ja, und dann habe ich das viele Jahre gemacht. Also ja, viele Jahre klingt jetzt so 7 oder 8 Jahre. Und dann irgendwann hatte ich so das Gefühl, ja, es hat sich das so ein bisschen. Also wir waren da letztes Jahr in der Karibik. Das war auch nochmal aus ganz anderen Gründen natürlich wirklich ein Highlight. Ganz toll. Also da war echt unglaublich viel Schönes dabei und dann habe ich aber so gedacht, ich will mal wieder was machen, was mich auch segeltechnisch herausfordert. Ne? Und da wurde dann diese Idee wieder rausgekramt.
Was ich mich die ganze Zeit frage ist, warum hast du das Segeln nicht zu deinem Leben gemacht? Warum bist du beim Radio geblieben und nicht Skipper geworden?
Also erstmal, da gibt es irgendwie das relativ einfach erklärt. Also ich finde meinen Radiojob super. Hm. Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren in dem Metier, in ganz unterschiedlichen Funktionen und mir hat das immer Spaß gemacht. Ich finde das einfach ein tolles Medium. Ist ja jetzt auch der Grund, warum wir hier sitzen und zusammen quatschen, ne? Weil wir beide wissen, dass Quatschen auch wirklich in der Lage ist, eine große Nähe zu erzeugen und das fand ich immer toll. Ja. Also ich finde das als Medium super. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist, und das habe ich eben dann auch gemerkt, solange du mit Freunden unterwegs bist, ne, ist das alles irgendwie ganz easy, ne? Wenn du dann aber sozusagen das professionell machst, ne,
dann bist du
ein Dienstleister, ja. Ne? Und das verändert alles, ne? Ja. Also und das habe ich eben bei dieser Mallorca-Geschichte tatsächlich auch gemerkt. Da war ich nämlich auch im Grunde genommen ja für einige Leute auf dem Boot der Dienstleister von Teamgeist, der hier dieses Boot durch die Gegend fährt und so. Und da habe ich einfach keine Lust drauf.
Ja.
Das irgendwie so. Weißt du, bei diesen Booten, zum Beispiel bei Katamaranen, das bringt es dann auch nochmal ganz gut auf den Punkt, weißt du, ich brauche da keinen Luxus an Bord und so, ne? Aber die Skipperkabine beim Katamaran ist vorne so ein kleines Loch, ne? Mhm. Also das ist nämlich dann so, dass diese Katamarane oft von Leuten geschartert werden, die dann so einen Skipper gleich mitchartern, ne? Der verdient dann seine 200-300 Euro am Tag. Wohnt aber da vorne in diesem Loch drin, ne? Also der ist sozusagen, wenn man dann abends vor Anker liegt, dann ist dessen einzige Aufgabe, möglichst non-existent an Bord okay. zu sein. Ne?
Ja, okay.
Weil er bezahlt ja das Boot nicht, sondern ja. Die anderen, die wollen dann das Boot für sich haben und da so ein bisschen womöglich dann auch noch repräsentabel in der Bucht liegen und so, ne? Und das, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Hm. Das war, ich habe da wirklich drüber nachgedacht, klar. Also und ich habe auch mehrere Male so ein bisschen weiter gedacht, aber ich bin immer relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, lass es so, wie es ist, ist eigentlich viel geiler.
Und ein eigenes Boot? So am Wannsee?
Ich habe ja jetzt ein eigenes Boot tatsächlich.
Ich meine ein anderes. Irgendein anderes. Also hast du irgendwann gesagt, ich kaufe mir ein Boot, weil das war so auch meine Idee damals vor 20 Jahren.
Ja,
ich meine, jetzt einen Bootsführerschein, dann kaufe ich mir ein Boot. Davon habe ich dann auch ganz schnell Abstand genommen, weil die Folgekosten sind...
Ja,
aber ich stehe auch nicht so sehr drauf wie du.
Nee, aber ein Boot war, also hätte ich schon Bock drauf gehabt, tatsächlich. Also das hast du schon richtig eingeschätzt, weil da dran rumfummeln und das so ein bisschen so nach seinen eigenen Wünschen dann auch ausbauen und so, da hätte ich große Freude dran. Aber es zwei Sachen haben dagegen gesprochen. Das erste ist, dass du hast halt das Problem, du brauchst einen Verein. Ist einfach so. Du brauchst einen Verein, du brauchst die Infrastruktur, die so ein Verein zur Verfügung stellt. Und ich bin tatsächlich kein Vereinsmensch mehr. Ne? Also früher war es kein Problem. Ich habe im Fußballverein, im Volleyballverein, im Tennisverein, alles kein Problem, fand ich toll. Aber das ist irgendwie so vorbei. Ne? Aber das wichtigste Argument gegen ein Boot war tatsächlich, das hast du gerade auch schon angedeutet, so ein Boot ist ein Fass ohne Boden.
Ja,
ne? Also wenn man mal bei im Bauhaus gibt es irgendwie so eine nautische Abteilung.
Ja.
Ne? Wenn du da mal reingehst und dir dann mal so einen Karabinerhaken aus so einem geschmiedeten anguckst, ja, der eine Bruch Last hat von 750 Kilo und dann steht da ein Preis, wo du denkst, Alter, die haben ja hier die Kommas irgendwie zwei Stellen zu weit nach rechts geschoben. Ne? Ja. Also kostet dann mal, und das ist bei ganz vielen Sachen so, und du musst auch wahnsinnig viel Zeit da reinstecken. Und ich habe halt durch diese Chartergeschichten, ne, dadurch, dass ich eben dann in der Ägäis, Korsika, Karibik, Ostsee war ich auch ganz viel unterwegs, habe ich relativ schnell gemerkt, du kommst einfach viel mehr rum, wenn du charterst. Ne?
Und du hast immer ein ordentlich gewartetes Boot.
Du hast ein ordentlich gewartetes Boot, und wenn es mal kaputt geht, dann gibst es, und es war nicht deine Schuld, dann gibst es einfach ab und dann ist der Käse gegessen.
Diese Katamarane, mit denen ihr unterwegs seid, wie groß waren die? Also wie viele Leute haben da Platz drauf gehabt?
10 Leute.
Also, was kostet sowas zu chartern?
Also so ein Katamaran, wir hatten wirklich eine ganz gute Connection über diese Frau.
Und wenn man die nicht hätte?
Ja, dann wird's ein bisschen teurer. Also du kannst rechnen, irgendwas zwischen 3.500 und 4.000 Euro pro Woche kostet so ein Boot. Ne? Wenn du das dann aber durch 10 Leute teilst, kommst du da bei 350-400 Euro aus. Dann kommt da noch pro Woche ein Huni für die Bordkasse dazu mit Proviant und so, und das war dann aber auch. Das heißt, du bist im Grunde genommen so mit 550 Euro bist du so dabei pro Woche.
Anreise, Abreise, es fällt jetzt auch nicht so sehr ins Gewicht.
Nee, also geht meistens, also Ägäis war dann immer so noch 200, 300 Euro der Flug. Ja. Und aber dann bist du da auf dem Wasser und hast wirklich eine völlig andere Perspektive.
Und Katamaran in der Größe, wie du sie da fährst, wirst du dir wahrscheinlich überhaupt nicht leisten können, so einen zu besitzen, ne?
Nee, die kosten so, diese Einsteigermodelle kosten neu dann so um die 250, 300.000 Euro. Ja. Und die altern aber eben wahnsinnig schnell auch, ne? Also so, das war ganz interessant dann auch zu sehen. Klar, diese Charterboote sind natürlich auch ständig unterwegs.
Wie Mietwagen,
die ganze Saison, ne? Ja, genau. Nach 6-7 Jahren sind die durch. Ne? Mhm. Das wäre natürlich mit einem privaten Boot auch nochmal anders. Aber das Blöde ist halt, wenn du ein Boot besitzt, dann musst du immer dahin, wo das Boot ist. Ne? Ja. Und dann, wenn das Boot eben nicht da ist, wo du hin willst, dann musst du es in irgendeiner Form dahin bringen, und da fangen die Probleme an. Ne? Ja, und insofern war das für mich jetzt tatsächlich nie eine Option.
Bis jetzt.
Bis jetzt, genau. Ja, tatsächlich.
Heißt das, du machst dieses Chartern jetzt nicht mehr? Ist das jetzt gegessen für dich?
Nee. Ich will einfach nur diese eine Tour machen.
Diese eine Tour.
Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich dann tatsächlich genug davon habe, weil mir ist das schon relativ klar, dass das, worauf ich mich da einlasse, wahnsinnig anstrengend wird. Also noch viel, viel anstrengender als alles, was ich davor gemacht habe, weil da bin ich dann ja den Gezeiten ausgesetzt, und ab da segelst du dann eben nicht mehr so, wie du willst, ja, so im Mittelmeer und auch in der Karibik konntest du so lange machen, wie du wolltest, und hast irgendwie morgens gesagt, okay, wir fahren dann und dann los, ne? Sobald du in Gezeitengewässern unterwegs bist, läuft die Kiste ganz anders, ne?
Also wo willst du hin?
Ich will unser Boot, das wir jetzt gekauft haben vor 3 Monaten, was jetzt im April zu Wasser gelassen wird, liegt auf Fehmarn. Und da werden wir im Mitte Mai dann losfahren, wenn alles gut geht, und durch den NOK fahren, den Nord-Ostsee-Kanal. Und dann kommen wir auf der anderen Seite in Brunsbüttel, am Ende der Elbe kommen wir dann aus. Und dann fahren wir von da aus dann einmal quer rüber nach Helgoland. Dann fahren wir die westfriesischen Inseln entlang und dann quasi durch den Kanal. Das wird eine ziemliche Keulerei werden, weil wir da nach Westen wollen, und die Hauptwindrichtung in dem Gebiet ist halt aus Westen. Da muss man
die ganze Zeit am Kreuzen.
Ja, Kreuzen kannst du eigentlich vergessen. Also in Gezeitengewässern ist das eigentlich, ist generell keine gute Idee. Fahrtensegler, ist so ein Spruch, ne? Fahrtensegler kreuzen nicht.
Aber wie kommt ihr dann vorwärts bei
Gegenwind? Naja, du wartest halt einfach, bis es irgendwie passt. Und manchmal musst du dann, wenn du tatsächlich kreuzen musst, dann nur mit dem Tidenstrom, ne? Der unterstützt sich dann ja noch so ein bisschen und so. Naja, aber auf jeden Fall, dann fahren wir da durch den Kanal durch. Dann kommt das Erste, worauf ich mich wahnsinnig freue, ne? Es gibt so eine, Inselgruppe, die kennt kaum jemand und die kannte ich ehrlich gesagt bis vor ein paar Wochen auch nicht. Die Sillies, das sind so vier kleine Inseln. Mit SC, aber die werden Sillies komischerweise ausgesprochen. Und wenn man jetzt Cornwall nimmt, diese Südwestspitze von England und dann mit dem Finger so ein bisschen weiter ins Meer rein, 20 Seemeilen, da, wenn man da so ein bisschen reinzoomt, dann sieht man da vier so kleine Inseln. Ne?
Wie viel ist eigentlich eine Seemeile?
1,85
sogar, okay.
Du weißt, wo die Seemeile herkommt.
Nein.
Willst du dann einen Vortrag drüber haben?
Bitte.
Ein Pep-Talk. Wenn du den, du hast irgendwie, der Erdkreis wird eingeteilt in 360 Grad.
Ja.
Jedes einzelne Grad besteht aus einer Minute. Das macht dann irgendwie, wenn du das zusammenrechnest, das sind dann 60 mal 360, da kommt irgendein Zahlenwert raus. Mhm. Und wenn du die 40.000 Kilometer nimmst und durch diesen Zahlenwert teilst, da kommt genau 1,85 Seemeilen raus. Also eine Minute von so einem Grad.
Eine Bogenminute.
Eine Bogenminute ist genau 1,85 Kilometer oder eine Seemeile. Okay. Deswegen kannst du bei einer Seekarte immer am rechten und am linken Rand quasi mit so einem Zirkel, weil da sind ja die Gradzahlen, die Breitengrade aufgetragen, ne? Da kannst du dann einfach den Zirkel drauf einstellen, dann weißt du, okay, das sind jetzt 5 Seemeilen, da machst du tak, 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 tak und dann weißt du, okay, jetzt sind 25 Seemeilen.
Ja.
Da kommt sozusagen diese Bewegung her mit diesem Zirkel. Das ist aber eben wirklich auch nur an der rechten und linken Seite so oben und unten. Ganz schlechte Idee. Fällt's auch gleich durch die Prüfungen, wenn du das da machst. Irgendwie ganz scheiße. Naja, und dann sind wir irgendwie da bei diesen Sillies. Da freue ich mich total drauf, weil die sind, wenn man sich da mal Bilder anguckt, du denkst, du bist in der Karibik. Ne? Einfach großartig.
Nur das Wetter ist ein bisschen anders wahrscheinlich, ne?
Ja, ein bisschen. Aber im Sommer habe ich Hoffnung, dass wir da trotzdem ein gutes Zeitfenster erwischen. Ja, und dann geht's halt hoch. Dann geht's irgendwie irische Atlantikküste, muss wunderschön sein. Mhm. Dann
kenne ich nur von der Landseite aus, aber ist sie da schon?
Ja, ja, ja. Also Wahnsinn. Das ist ja alles so selbe Liga wie Bretagne zum Beispiel. Mhm. Und die Bretagne, da bin ich einmal gewesen und seitdem ist die Bretagne in meinem Herzen. Ne? Und deswegen freue ich mich auf diese irische Atlantikküstenseite, da freue ich mich sehr. Und Schottland ist natürlich ein absoluter Traum. Ne? Also das sagen auch tatsächlich alle Leute, die segeln, das ist das Schönste, was man auf diesem Planeten machen kann. Und
Schottland zu umrunden.
Naja, oben diese schottischen, zwischen den inneren und äußeren Hebriden da so lang, ne? Dann hast du oben noch die Orkney-Inseln und so. Und das ist seglerisch sehr, sehr anspruchsvoll und auch kräftezehrend, aber es ist eben landschaftlich kaum zu toppen. Außer wenn das Wetter schlecht ist, ne?
Ich wollte gerade fragen, was für ein Wetter erwartest, obwohl du bist ja am Ende vom Golfstrom, da dürfte es doch einigermaßen warm sein.
Unten ist einigermaßen warm, unten ist okay. Weiter oben ist wechselhaft. Also da gibt es auch so eine Faustregel, jeden guten Tag bezahlst du mit einem schlechten Tag.
Okay.
Ne? Also so, und darauf läuft es dann letztendlich hinaus. Ne? Also ich bin mir absolut sicher.
Außer in der Karibik wahrscheinlich.
In der Karibik, wenn du nicht da gerade in der Hurricane Season unterwegs bist, da ist jeder Tag ein guter Tag, das stimmt. Und da bläst auch immer Wind.
Wie lange wollt ihr unterwegs sein? 3 Monate?
Ja, 3 Monate. Weil das ist, und das ist schon sehr ambitioniert.
Bis wohin? Also sind wir schon am Ende der Tour?
Nee, Nein. Wir sind dann oben in Schottland. Dann fahren wir noch zu den Orkney-Inseln, die ja an der Nordspitze von Schottland sind. Mhm. Dann fahren wir von da aus rüber nach Norwegen. Da braucht man 72 Stunden dafür, für die Überfahrt, wenn der Wind einigermaßen passt. Dann so ein bisschen die Fjorde noch so ein bisschen runter, dann in Skagerrak rein, Kattegat, dann durch die Ostsee, großer Belt oder kleiner Belt, je nachdem, und dann wieder zurück und dann bis nach Stettin und dann wird das Boot tatsächlich, es gehört ja dann immer noch uns und wird dann nach Berlin gefahren. Da gibt's jetzt hier schon einen Verein, wo das dann Liegeplatz hat. Und mein persönlicher Plan ist, es dann zu verkaufen.
Ja.
Alle anderen sagen, wird sowieso nicht passieren. Du wirst dich entweder in das Boot verlieben oder keine Ahnung, irgendwie so. Auf jeden Fall werde ich das am Ende behalten. Ich behaupte jetzt, und da weiß ich, dass ich mich da weit aus dem Fenster lehne, ich behaupte, ich werde das verkaufen. Und mein Kompagnon, mit dem
ich wollte gerade sagen, das hast du ja nicht alleine zu entscheiden.
Nee.
Oder?
Ja. Naja, aber wir haben die Abmachung. Also ich habe zu ihm gesagt, pass auf, das ist mein Plan. Das steht auch so in unserem eigenen Vertrag drin. Mhm. Ne? Also wir haben so eine eigene Gemeinschaft gegründet. Da deutet sich jetzt an, ob das alles wirklich so kommen wird, weiß ich nicht. Ne? Aber da deutet sich an, dass er das Boot vermutlich sowieso selber übernehmen wird. Ne? Weil der hatte tatsächlich, habe ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, irgendwie, naja, okay. Nee, weil der hatte.
Mal gucken, vielleicht lernt er das Ding auch hassen, während ihr da unterwegs seid.
Ja, kann auch sein. Also ich glaube tatsächlich, dass es da relativ viele Unbekannte gibt, ja. Und das Ende absolut nicht ausgemacht ist. Ne? Da kann so viel sich völlig anders entwickeln. Aber es letztendlich auch okay, ne? Also weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel, nur mal um ein Beispiel zu nennen, wenn wir jetzt feststellen, wir kommen gar nicht so schnell da hoch, ja, also wir hängen total fest, ist Leuten alles schon passiert, ja, die haben dann 2 Wochen da in den westfriesischen Inseln gehangen, weil da nur ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen da durchgekachelt ist, dann werden wir natürlich irgendwann feststellen, okay, ist gar nicht zu schaffen. Hm. Und bevor ich da nur noch Tag und Nacht segel, nur damit ich am Ende zeigen kann, guck mal, da bin ich lang gefahren, ne? Dann sage ich. Fessel
doch lieber nach Lissabon.
Dann sage ich, ja, dann ein bisschen Bretagne, ne? Also ja. Ein bisschen, und die englische Südküste ist auch total schön, ne? Hm. Auch die Normandie, da gibt's irgendwie sehr, sehr schöne Ecken. Dann bleiben wir halt da unten und dann segeln wir wieder zurück und dann vielleicht trotzdem oben durch den Skagerrak durch, keine Ahnung. Aber glaube ich nicht, aber es könnte passieren. Du musst im Grunde genommen immer damit rechnen, dass man das, was man sich da so vorgenommen hat, eben dann doch nicht erreicht. Wobei ich tatsächlich sagen muss, also bis jetzt ist das alles immer aufgegangen. Aber das ist jetzt tatsächlich an der Stelle auch ein bisschen ambitionierter und das ist einfach ein längerer Zeitraum.
Viertel Jahr ist viel Zeit, vor allem, ja. Wenn du sagst, du lässt schon nach 2 Tagen lässt du dein altes Leben hinter dir.
Ja. Ja.
Ich bin gespannt, wenn du zurückkommst, wie ob du noch anschlussfähig an den ersten Arbeitsmarkt bist.
Ja, also, nee, glaube ich schon. Glaube ich tatsächlich schon. Also dann ist es auch tatsächlich immer wirklich auch schön, wieder zurück zu sein. Ich meine, ich lasse ja auch meine Frau zurück. Meine beiden Töchter sind jetzt sowieso schon selbstständig, aber auch die sehe ich dann ja 3 Monate nicht. Und das ist dann schon echt auch toll, wenn man dann wieder zurückkommt, ne? Weil das ist wirklich hilfreich, wenn man so eine große Distanz dann zu deinen Familienangehörigen aufgebaut hast. Da wird dir dann auch in dem Moment, wo man sich wieder sieht, wird dir dann auch so viel klarer, was das eigentlich für ein Geschenk ist, ne? Ja. Also so eine Familie zu haben. Und das habe ich wirklich tatsächlich erst durch diese Segeltrips so richtig kapiert. Also das mag jetzt komisch klingen, ne? Aber durch diese große Distanz und dieses irgendwie komplett weg sein, hat man einfach einen viel besseren Überblick bekommen. Und das hat tatsächlich da an der Stelle, glaube ich, auch mein Leben so ein bisschen positiv beeinflusst. Ja.
Obwohl es nur 2 Wochen waren jeweils.
Ja. Das ist ja so,
wenn du raus bist, bist du raus, ja.
Das ist schon so, das war das, was mir gleich am Anfang in dem ersten Kurs aufgefallen ist. In dem Moment, wo du vom Steg dann ins Boot hüpfst, bist du weg. Mhm. Also dann, und das fand ich schon immer so super, ne? Dann kommst du nach 4 Stunden Kurs, kommst du dann wieder, oder 4 Stunden irgendwie so eine Jolle da gemietet haben, kommst du wieder und du denkst, ich war im Urlaub, geil, irgendwie so, ich war ganz woanders. Dabei warst du nur paar hundert Meter da draußen.
Ja. Das habe ich, wenn wir uns im Sommer hier auf dem Müggelsee Boot chartern, ein bisschen rausknattern, den Grill aufbauen und zurückkommen, denke ich auch mal, wo war ich denn jetzt?
Ja.
Und 24 Stunden lang ist mein Innenohr durcheinander.
Ja, war das, ja klar, okay, aber das ist eine Gewöhnungssache, ja. Mit so einem Floß oder was, wo man
grillt. Nee, schon richtig, also schon diese so ein ordentliches, ich habe ja ein Sportboot bin.
Ah, okay.
Das heißt, ich charter mir dann auch irgendwie ein bisschen was Größeres, so diese 50, 80 PS Dinger oder so.
Ah, okay, geil.
Und das machen wir dann auch meistens zu viert oder zu sechst, wir sind eine Badeplattform und geil. Kannst dann so einen Grill mitnehmen, der keinen Funkenflug macht und ja.
Ja, kannst du mich aber auch mal einladen.
Ja, mal ein bisschen unterwegs diesen Sommer.
Ja, das klingt auch ganz geil. Also bei so
Motorboot. Ja, und das ist dann halt auch so pro Nase ein 50er oder sowas und du bist halt einen Tag auf dem Wasser gewesen.
Ja, sensationell. Ja, ja.
Wie kauft man ein Boot? Also wie man ein Auto kauft, weiß ich. Aber
im Grunde genommen Es ist ähnlich. Also ja. Du guckst nach Anzeigen, du hast ein bestimmtes Budget. Hatten wir, also wir haben so Pi mal Daumen gesagt, okay, wir haben 20.000 Euro zur Verfügung, max. Dafür kriegt man jetzt nicht wahnsinnig viel, ne? Also und dann haben wir eben Anzeigen studiert und wir haben tatsächlich auch so ein paar Seelenverkäufer uns dann angeguckt. Will ich jetzt gar nicht alles im Detail beschreiben, aber
ich will das im Detail hören.
Ja, wir haben echt richtige Kaschemmen teilweise gesehen, ne? Also das ist ja dann immer so, die Leute, das ist wie beim Autokauf auch, ne? Da gibt's auch Leute, die versuchen dir einen totalen Schrotthaufen zu verkaufen.
Cockpitspray auf die Reifen.
Ja, genau, und irgendwie so wie Osmose, nee, gibt's hier nicht und so, ne? Also Osmose ist so das Schlimmste, was dir bei einem Boot passieren kann. Das ist quasi, wenn sozusagen die Schutzschicht dieses von so einem GFK-Rumpf, die sind ja meistens heute aus GFK, wenn das kaputt ist, dann dringt da Wasser ein und dieses Wasser zersetzt so allmählich dieses GFK, ne? Das heißt, das fängt an, so Blasen zu werfen und dann kriegt dieses Material eben strukturelles Problem und das kann dann dazu führen,
dass irgendwo mittendrin ein Stück rausbricht.
Ja, genau, dann zack, auf einmal ist der Kiel weg oder so, ne? Also, das man kann das auch erkennen, aber man muss es eben auch wissen. Das ist genauso wie beim Auto auch. Da gibt's auch an tragenden Teilen Roststellen. Da pinselt man da ein bisschen drüber und dann jemand, der da nicht genau hinguckt und mal ein bisschen gegenklopft oder so, ne, der kriegt's nicht mit. Und das gibt's beim Bootskauf auch. Und solche Sachen haben wir dann auch erlebt. Aber wir haben dann relativ schnell tatsächlich ein Boot entdeckt bei eBay Kleinanzeigen, ne, wo sonst. Ich bin da absoluter Profi inzwischen, ne. Das eben auf Fehmarn lag und bei eBay Kleinanzeigen gilt sowieso und beim Bootskauf wahrscheinlich auch. Ich habe da auch erste Erfahrungen sammeln müssen, aber ich habe dann da angerufen und da war dann die Frau des Eigentümers da und ich habe mit der telefoniert und ich habe so, das geht dir vermutlich ja auch so, da, wenn man so im sprechenden Gewerbe unterwegs ist, kriegt man ja so relativ gutes Gefühl dafür, wenn man mit Leuten telefoniert, wie ist jemand drauf, ne? Ist der ehrlich, ist der offen, hat der was zu verbergen und so, ist das eine Quatschtante, ist der kongruent so in seiner, in dem, was er da so macht. Und bei der Frau hatte ich sofort das Gefühl, oh, die ist solide, das stimmt einfach, die war nett, die war angenehm, die hat nicht versucht, mich zu belabern und so. Und da habe ich gedacht, das klingt erstmal gut, die Anzeige war sowieso gut, das Boot hatte so ein paar Features, die wir unbedingt haben wollten, zum Beispiel so eine Eberspecher Standheizung. Also weil da oben Schottland und so,
Gasheizung
kann,
ist das
ja,
so,
ja, da kannst wirklich dann gerade abends, Wasser ist sowieso kalt, ne, 10, 12 Grad, und wenn du dann da in so einer Bucht liegst und die Sonne ist weg, da kann es dann echt mal kühl werden. Und da ist ganz angenehm, wenn man da mal irgendwie 1-2 Liter Diesel opfert und dann dafür.
Ah, Dieselheizung ist das.
Ja, okay. So eine Dieselheizung, genau. Das hatte dieses Boot und das, die ganze Beschreibung passte, 2 Segelsätze, also diese ganzen Ausrüstungsgegenstände, die wir eigentlich so schon ins Auge gefasst hatten, die waren da schon vorhanden. Und dann haben wir noch mit dem Eigentümer gesprochen, der war auch eigentlich sehr nett, Dr. Löllele aus Lübeck und machte auch einen ganz freundlichen Eindruck. Und dann haben wir eben gedacht, okay, das könnte sein. Und dann sind wir halt dahin gefahren und das war dann total interessant, weil das Boot selber stand in der Halle und mit der Zeit kriegt man so einen Blick dafür und du hast einfach gesehen, das ist ein Boot, da haben die 20 Jahre lang dran rumgewienert, ne? Das war sozusagen.
Zum Beispiel ein alter Benz, Garagenfahrzeug.
Ja, genau.
Okay.
So, in der Liga spielte das alles. Und dann haben wir mit dem Besitzer sehr lange gesprochen und der hatte natürlich so ein bisschen die Ambition, der wollte das jetzt einfach alles schnell unter Dach und Fach kriegen und so. Und er hatte dann auch schon Kaufvertrag mit. Ne? Wir waren dann auch, also wir haben das Boot alles haarklein uns angeguckt, wie man das beim Autokauf eben auch machen würde, wo man sich da mal so drunter legt und so. Und dann haben wir alles, sind da mal reingekrochen vorne in die Bugspitze, dies und das. Und dann war aber blöd, dass wir wollten dann auch den Mast sehen.
Ja.
Und weil das steht ja in der Halle ohne Mast. Ne?
Stimmt, der wird
abgenommen. Ne? Und da gab's dann irgendwie 3 oder 4 riesige Hallen, da standen jeweils so 50 Boote drin und außen an den Außenwänden waren dann diese Mastschränke, da werden die dann so reingelegt. Ne? Und das Blöde war halt, wir haben diesen bescheuerten Mast nicht gefunden. Ne? Also er wusste auch nicht, wo der ist und hat dann nochmal...
Ja, aber ist doch sein Mast.
Ja. Aber er sagt, wo der ist, weiß eigentlich nur der Betreiber dieser Halle und der war aber nicht erreichbar.
Okay.
Und da war so ein bisschen, da haben wir so gedacht, okay, ist jetzt das einzig Blöde an dieser ganzen Geschichte, ne?
Aber im Zweifelsfall halt auch das echte Problem.
Ja, also, im Zweifelsfall das echte Problem, genau. Und dann haben wir natürlich, haben wir dann so ganz klassisch, ne, so ein kleines altes Fischerdorf mit diesem Yachthafen und so, sind wir da noch was trinken gegangen, ne? Und der hat, glaube ich, so ein bisschen gedacht, der shanghait uns jetzt, ne? Da floss das Bier nämlich dann irgendwie reichlich, ne? Und irgendwann meint jetzt komm her, Butter bei die Fische, hier ist der Kaufvertrag und so. Ne? Dann haben wir ihm aber dann gleich gesagt, das kannst du echt vergessen. Ne? Also da, also erstmal der Kaufvertrag sowieso nicht, also weil der ist uns zu schlicht. Ne? Also das war wirklich so ein Kaufvertrag, im Grunde genommen, als wenn du ein Auto kaufen würdest, so wie besehen und nicht Probe gefahren. Ja, okay. Ja, irgendwie so, wo ich so denke, na okay, bei 20.000 Euro ist für mich jetzt wirklich viel Geld. Ne? Und das war mir dann alles, da habe ich mich nicht wohl mitgefühlt, Laurens auch nicht. Und haben wir ihm dann relativ schnell zu verstehen gegeben und den Mast haben wir auch nicht gesehen, auch so ein bisschen... Naja, und dann hat er das dann auch relativ schnell sich davon verabschiedet, aber eben uns auch geglaubt, dass wir doch Interesse haben. Dann hat er uns noch mit zu sich nach Hause gefahren in, wie hieß das nochmal, Timmendorfer Strand, genau. Ganz schönes Haus auch, ne, war ja Doktor und so, also wirklich schönes Haus. Da haben sie uns die Segelsätze noch gezeigt, auch die waren irgendwie, wo ich so dachte, okay, das passt alles zu der Beschreibung, das stimmt da alles. Mhm. Ne? Also wie gesagt, das mit dem Mast fand ich nicht so schlimm. Dann sind wir wieder zurückgefahren mit dem Zug und haben dann einen neuen Vertrag aufgesetzt, wo wir eben dann so eine Klausel noch eingebaut haben, dass das Boot quasi, also die Bootsübernahme sozusagen erst am Tag, wo das zu Wasser gelassen wird, abgeschlossen wird. Ne? Also sprich, wir haben dem 3/4 des Kaufpreises dann bezahlt, wir haben das dann auch noch runtergehandelt, ne, und haben dann sind dann bei 16,5 gelandet. Wir haben dann so überlegt, wir übernehmen das Boot. Und wenn da noch irgendwelche Sachen sind, die total bescheuert sind, dann werde ich das auf jeden Fall so machen, dass wir dann irgendwie noch eine Preisminderung machen können oder irgendwas in der Richtung. Ja. Ne? Und das war dann so ein bisschen, da haben wir dann so hin und her verhandelt und so. Und das hat er dann aber auch eingesehen. Ja, und dann haben wir den Kaufvertrag unterschrieben. Denkwürdiger Moment, ne? Und jetzt bin ich seit... ja, knapp 3 Monaten Besitzer eines Bootes.
Gibt es da eigentlich auch sowas wie ein Fahrzeugbrief, wenn wir die Autoanalogie schon nehmen?
Ja, also den habe ich gerade gestern zugeschickt bekommen, der internationale Bootsschein. Mal schauen möchten.
Den ah ja.
Beantragst du dann, also das ist so eine Art Messbrief. Und den musst du dann auch vorlegen, wenn du das Boot anmeldest bei einer Versicherung und so. Die wollen dann auch... diese Papiere haben. Genau, wie du sagst, wie ein Fahrzeugschein. Mhm. Und
9,15 Meter.
Ja.
Das ist gar nicht groß.
Nee, das ist eine Nussschale tatsächlich. Also
ich hätte gedacht, dass du jetzt auch mit so einem, was weiß ich, so
für 20.000 Euro. 40
Fuß Ding oder sowas da ankommst. So.
Nee. Ist ein relativ kleines Boot, aber damit sind auch schon Leute über den Atlantik gesegelt, ist kein Problem. Aber
und da werdet ihr zu zweit drauf wohnen dann 3 Monate lang?
Ja, zu zweit und dann manchmal auch zu dritt oder zu viert. Da kommen dann auch tatsächlich Leute dazu, die Interesse bekundet haben, da mitzufahren. Und das machen wir auch, weil wir natürlich die Aussicht, dass wir uns da nur sehen, ja, also so zu zweit,
ist ein bisschen gruselig. Filterblase.
ist einfach gruselig, ne? Habe ich tatsächlich überhaupt keine Lust drauf. Und Laurens auch nicht, da sind wir auch wirklich ganz offen und es ist auf der psychologischen Ebene sowieso klar, da wird's auch mal knallen und so, ne? Also das ist gar keine Frage, aber es gehört dazu. Das ist halt Teil.
Wie viel Platz habt ihr denn dann da? Ist es überhaupt, das ist die gesamte Länge des Bootes dann Kajüte oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also du hast vorne so eine Bugkajüte in der Spitze quasi, ne? Also das ist quasi so mehr oder weniger so ein dreieckiger Raum. Da kann man aber ziemlich geräumig zu zweit schlafen. Also da ist eine Matratze, also da kann man zu zweit ganz gut schlafen. Dann gibt's so eine Art Durchgang, da ist dann auf der linken Seite die Toilette, auf der rechten Seite ist so ein bisschen Schrank, wo man so sein Zeugs reinräumen kann und so. Und dann kommt der Salon mit dem Tisch, da gibt's einen Tisch, dann gibt's links und rechts quasi an Backbord und an Steuerbord jeweils so eine Sitzbank, die lässt sich dann auch noch so klappen, dass dadurch auch noch mal zwei Schlafplätze entstehen. Und dann hast du dahinter dann den Navi-Tisch, wo dann eben Funkgerät und der ganze Kram ist. Und hinten gibt's dann auch noch mal so Einschübe. Also du könntest theoretisch sogar mit 6 Leuten auf dem Boot pennen.
Das heißt, ihr müsst auch nicht zusammen in einem Raum schlafen, sondern könnt euch getrennte Schlafzimmer sozusagen.
Also teilweise wird es so sein, dass wir in einem Raum schlafen müssen, wenn wir dann Besuch haben. Ja. Ne? Aber im Normal so sein, dass der eine an der Pinne oben sitzt und steuert und der andere versucht gerade so ein bisschen zu pennen. Ne? Also wie gesagt, dieses Gezeitensegeln ist so ein bisschen anders. Da muss man quasi immer die günstigen Zeitfenster dann nutzen, ne? Um dann vorwärts zu kommen. Und das bedeutet dann eben auch, dass man das so ein bisschen ökonomisch so organisieren muss, dass jeder so ein bisschen Schlaf bekommt einfach. Ja. Naja, und das Boot lassen wir jetzt dann im April zu Wasser. Da bin ich total gespannt drauf, weil da sich sozusagen erweisen wird,
ob es schwimmt.
Ob es schwimmt, ne? Genau, und ob sozusagen die ganze Idee eigentlich realistisch ist, ja. Also das wird sich eigentlich erst da. Bis jetzt habe ich, das ist ja das Coole auch beim Segeln, ne? Ich bereite solche Reisen dann schon mental natürlich immer lange vorher schon vor, ne? Welche Literatur brauche ich noch, welche Kartensätze, das ganze Programm, dann auch Sachen, an die man normalerweise eben nicht denken muss, brauchen wir Medikamente, das ist sehr komplex, ne, was man da so alles sich dann organisieren muss. Und diese Beschäftigung aber damit, was man so alles so braucht, ist im Grunde genommen schon Teil des Urlaubs, ne? Also
aber es ist trotzdem irreal, weil erst wenn das Ding zu Wasser gelassen wird.
Genau.
Ja,
Es geht alles davon aus, dass dieses Boot auch funktionsfähig sein wird. Und aber ich habe da überhaupt keine Bedenken, ehrlich gesagt. Also weil der Voreigentümer ist, glaube ich, ein ziemlich koscherer Typ und der war auch jetzt, wir mussten zwischenzeitlich viele Sachen noch organisieren, ne? Also nur mal um ein Beispiel zu nennen, da ist eine Funkanlage drin, ne? Für diese Funkanlage hat so eine MMSI-Nummer, ne? Das ist quasi wie eine Telefonnummer. Die ist sozusagen gebunden an den, der Betreiber dieser Funkstelle ist. Ne?
Ja.
Wenn der das Boot jetzt verkauft, der hat es verkauft, der hat es auch abgemeldet, hat dann mir auch gesagt, der Voreigentümer, oh scheiße, ich habe es schon abgemeldet und so. War dann aber nicht schlimm. Dann haben wir in Hamburg bei der Bundesnetzagentur angerufen und dann habe ich gesagt, sorry, ich bin der neue Besitzer von der und der Nummer hier. Kann ich das irgendwie noch organisieren?
Und wir wissen ja alle, wie schwer es ist, seine Telefonnummer mitzunehmen.
Ja, und das war aber in dem Fall tatsächlich nach 5 Tagen, der dann kommt hier so ein Wisch, Bundesrepublik Deutschland, Bundesnetzagentur, ja, Zuteilungsurkunde, ja. Ui. Und da ist jetzt sozusagen diese MMSI-Nummer, Maritime Mobile Service ID, ne, ist dafür stets, die gehört jetzt mir. Und dann brauche ich nichts um. Das ist nämlich so, diese Geräte, das ist nicht so wie beim Telefon, wo du quasi immer neue Nummern reinmachen kannst, sondern du hast genau eine. Ne? Du kaufst das Ding neu, dann machst du diese Nummer rein und man kann die nachher noch ändern, aber das kann nur ein Service-Dings machen. Ne? Und ich bin wirklich, du bist ja wahrscheinlich auch so ein Frickler, ne? Ich mag das ja, solche Sachen zu hacken, ne? Also aber da habe ich mir die Zähne ausgebissen, ne? Da gibt's einfach nichts im Internet, ne? Also ich meine, gut, ich war jetzt zugegebenermaßen nicht im Darknet unterwegs,
ja, sondern, gut, irgendwann rechtfertigt der Aufwand auch den Erlös nicht mehr.
Ja, war dann auch egal, weil ich ja über die Bundesnetzagentur dann sozusagen den völlig legalen Weg eingeschlagen bin, ne? Und das Ding dann einfach auf meinen Namen hab übertragen lassen, ne? Und so hast du eben ganz viele Sachen, diese ganze Versicherung, ne? Dann wollten wir eine Bootsversicherung abschließen, so gibt's eben auch wie beim Auto, die Analogie ist wirklich frappierend, gibt's dann auch eine Kaskoversicherung, ja, wenn der Kahn absäuft, dann zahlt die Versicherung. Da haben die aber, bei denen wir das beantragt haben, nach ein paar Tagen sich zurückgemeldet und meinten, sorry, euer Boot ist über 40 Jahre alt, stimmt auch, ist Baujahr 78, ist also 41 Jahre alt, ne? Versichern wir nicht, ne? Machen wir nicht. Gut, mussten wir uns eine andere Versicherung suchen.
So Oldtimer-Versicherung.
Ja, nee, wir haben jetzt eine ganz normale Versicherung gefunden, die damit kein Problem haben. Aber das ist halt, manche Versicherungen, die wollen dann ein Zertifikat haben, dass die Wanden und dies und das mal irgendwann ausgewechselt wurde, eben noch nicht 40 Jahre alt ist, sondern zwischendurch mal gewechselt wurde und so.
Die Wanden?
Diese Seitenteile, die den Mast halten, die da so seitlich abgespannt sind, das nennt man Wanden.
Stimmt, hatten wir vorhin schon mal.
Ja, die den, genau. Den
Katamaran.
Genau. Ja, und dann, du hast ganz viel Papierkram, den du erledigen musst, ne? Also wie beim Auto im Grunde genommen, ne? Bloß du kannst das eben zu großen Teilen tatsächlich vom Schreibtisch aus regeln. Hm. Das ist schon ganz geil, ne? Also du musst jetzt nicht da zur Zulassungsstelle eine Nummer ziehen und dann 2 Stunden warten.
Wie macht ihr, ich sag mal so, die Alltagsversorgung? Also du hast gesagt, ein Klo ist drauf, ihr müsst waschen, ihr müsst kochen. Wie viel Vorräte nimmt man mit? Wie viel Platz ist da?
Also man kann für 2-3 Wochen Sachen mitnehmen. Okay. Also das geht problemlos. Das haben wir irgendwie so bei den Katamaran-Geschichten auch schon so gemacht. Das war immer erschütternd, ne? Was du für 10 Leute für 2 Wochen auf so ein Boot dann packen musst. Und das hat aber gut draufgepasst. Bei dem Boot ist ein bisschen weniger Stauraum, aber das kriegt man auch alles hin. Du nimmst halt so die ganzen Sachen mit, die eben nicht verderblich sind, Reis, Nudeln, so das ganze Zeug. Und dann alles, was frisch ist, kannst du eben dann nur für ein paar Tage immer kaufen. Das musst du dann sozusagen zukaufen. Aber ansonsten kocht man auf so einem Kahn genauso wie normal
Wohnmobil.
Auch. Genau, da sind 2 Flammenkocher, Gas und das war bei den Katamaranen dann zum Beispiel wirklich so, die hatten richtige so Kochecken, ja. Also das war, da konntest du richtig mit 4-5 Leuten und das macht natürlich Spaß, ne, wenn du dann abends zusammen dann da kochen kannst und dann sitzt du da draußen und isst und so. Du bist ja auch ein Freund von gutem Essen und wir haben da wirklich immer gut gegessen und dann eben die lokalen Alkoholiker uns da zu Gemüte geführt und das war einfach großartig. Das wird jetzt bei der Geschichte ein bisschen spartanischer sein, aber der Laurenz und ich, wir sind beide auch Menschen, wir haben jetzt da keinen Bock auf Junkfood, ne? Also wir wollen dann schon auch tatsächlich einigermaßen vernünftige Sachen kochen und das gehört auch letztendlich dazu. Mal, das ist schon alleine entspannt, mal was anderes zu machen. Ne? Dieses Kochen hat dann so ein bisschen auch tatsächlich so eine meditative Komponente. Spannend ist halt eher so, sind so diese kosmetischen Aspekte. Ne? Also bei dem Katamaran-Segeln war es halt zum Beispiel so, dadurch, dass wir eben immer in Buchten unterwegs waren, hatten wir gar keine Möglichkeit, zum Beispiel zu duschen.
Ja.
Weil da sind einfach keine Duschen. Ne? Und wenn du aber jeden Tag sowieso schwimmen gehst, brauchst du das eigentlich auch gar nicht. Ne? Also gab 2-3 Leute, die so ein bisschen Probleme mit Salzwasser hatten, die durften dann ab und zu auch mal mit Süßwasser so ein bisschen abduschen, aber das ist ein kostbares Gut. Das ist wirklich so. Ne? Also das ist ja auch nicht
gleich, wie viel Frischwasser habt ihr an Bord?
Naja, jetzt bei unserer Nussschale haben wir tatsächlich, da ist ein Tank drin, das ist sehr großzügig bemessen mit 120 Litern. Das, ist für 2 Personen super. Ne?
Ja.
Also das reicht auch wirklich einigermaßen, ist aber ungewöhnlich, hat der nachträglich einbauen lassen und auch der Dieseltank hat 60 Liter, ist auch ungewöhnlich. Ne? Der verbraucht so ungefähr der Motor so 2-3 Liter pro Stunde, also da kommst du schon richtig weit mit. Ne? Ja, und dann letztendlich dieses Duschproblem, das werden wir, da bin ich mal gespannt, weil ich weiß, wie es sich in der Bretagne anfühlt, wenn du da ins Wasser springst. Ne? Da fängt das Wasser so nach 5-6 Minuten an richtig zu beißen. Ne?
Mhm.
Und das Problem werden wir da auch haben, aber vermutlich.
Ja, notfalls nimmst du halt so den Festival-Ansatz und hast dann eine Packung feuchte Tücher für die ersten 3 Tage oder so.
Ja, gar nicht schlecht, die Idee. Ja. Aber dann riecht es irgendwie so ein bisschen komisch, so nach
Penatencreme. Kamille und Penaten.
Ja, nee. Nee, so, und das wird, glaube ich, tatsächlich auch ganz spannend werden. Aber wie gesagt, also auf dem Boot ist schon ein bisschen spartanischer. Also, mache ich mir keine Sorgen.
So, wann fahrt ihr los?
18. Mai. 18. Mai geht's los. Also ich arbeite noch bis zum 15. oder 16. Mai vermutlich. Und dann packen wir unsere Sachen, dann fahren wir mit dem Auto dahin. Hier im Flur liegt der Außenborder noch, der muss da noch mitgeschleppt werden, ne? Und ein Beiboot liegt im Keller auch noch, so ein Bananaboot. Alles Sachen, die du brauchst, ne? Weil wenn du ankerst irgendwo, dann brauchst du eben ein Beiboot, dann brauchst du einen Außenborder, und das war halt bei dem Boot nicht mit dabei. Das musst du dann noch zusätzlich kaufen.
Mit der Außenborder ist dann fürs Beiboot.
Ja, okay. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, und das packt man dann alles da rein, dann fährt man los. Ich glaube, das ist relativ sportlich, was wir uns da vorgenommen haben, ne? Weil normalerweise ist es so, dass du so ein Boot dann vor Ort hast und dann vor Ort ausstattest und dann damit losfährst. In dem Fall haben wir uns aber gedacht, es liegt sowieso schon in der Ostsee, in Fehmarn, eigentlich ziemlich strategisch günstig. Es wird sowieso erst Ende April, Mitte April ins Wasser gelassen. Warum sollen wir das jetzt noch dann, das ist relativ mühselig, dann über Stettin, Oder und so, dann Schiffshebewerk Fino, da brauchst du 4 Tage, ne? Mhm. Also mit Mast legen, Mast stellen, bist du 4 Tage unterwegs und dann dasselbe nochmal wieder zurück. Wieder 4 Tage sind 8 Tage und im Grunde genommen haben wir nur 30 Tage zur Verfügung. Also wir machen diese ganze Ochsentour nur, damit es dann hier 2 Wochen rumliegt, in denen ich wahrscheinlich eh keine Zeit habe und arbeiten, genau, gehen muss.
Und dann, ne, wieder zurückzufahren.
Ja, genau. Ja. Und deswegen haben wir es da liegen lassen. Das birgt aber natürlich eben diese Gefahr, dass da irgendwelche Sachen vielleicht nicht ganz so sind, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Aber da müssen wir dann in den sauren Apfel beißen. Da müssen wir dann auch mal in so einer Hauruck-Aktion dann vielleicht über ein Wochenende nach Fehmarn fahren, mit Werkzeug irgendwas noch dran montieren, reparieren oder
wie. Aber was kann denn kaputt sein? Ich meine, den Rumpf habt ihr gesehen?
Ja, was zum Beispiel passieren kann, ist, dass du hast ja da immer diese Klampen, an denen die Seile belegt werden. Ja. Ne? Da ist ja unglaublicher Zug drauf, wenn da viel Wind im Segel ist. Und die haben so die Tendenz, nach ein paar Jahren sind sie so ein bisschen ausgeleiert. Ne? Da sind innen drin so halbmondförmige Dinger, die haben so Zacken, die beklemmen quasi dann das Seil. Und diese Zacken, die nutzen mit der Zeit aber ab, ne? Und dann kann es dir irgendwann passieren, dass du an
das Seil durchrauscht.
Dann rutscht du durch und dann hast du ein Problem, ne? Dann musst du, also manchmal kann man es ausbauen und ausfeilen und wieder neu einbauen, und manchmal muss man aber einfach dann eine neue Klampe kaufen, ne? Und ich vermute mal, dass
irgendwas. Das heißt, ihr habt ihr euch auch nicht einzeln angeguckt jetzt?
Nee, wir haben ja keine Seile da, das war ja kein Segel da, nichts da, also insofern waren auch keine Seile da, ne? Also dazu konnten wir einfach nichts sagen. Haben uns das schon angeguckt und so, und wirkte alles einigermaßen koscher, aber ey, wer weiß. Weißt du, auch so, ein Boot hat immer neuralgische Punkte, diese Fenster, die klappen, ne? Die sind immer, je älter die werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eben bei viel Wind und dann eben auch dementsprechend Welle, die dann so übers Vordeck läuft, eben nicht ganz dicht sind. Und das ist dann einfach scheiße, wenn du dann nach einem langen Segeltag unten in deine Koje kommst, ja, und alles ist nass, da kotzt du im Strahl, ne? Also das macht dann keinen Spaß. Ja.
Aber wie willst du da die Dichtigkeit überprüfen? Da musst du wirklich mit dem Schlauch dran, ne?
Ja, genau. Ja. Mit dem Schlauch, Taschenlampe. Gibt's extrem nervige Geschichten, wo Leute wirklich im Grunde genommen jahrelang nach irgendwelchen Lecks gesucht haben, weil das dann manchmal auch so ganz verrückt läuft, ne? Also da kommst du gar nicht drauf.
Ach so, das läuft nicht einfach rein und runter,
nee, sondern, genau. Okay. Das läuft dann an irgendeiner Kante entlang oder, auch schon passiert, läuft dann in irgendwelchen Kabelschächten und kommt dann woanders raus. Ne? Wir haben das hier in dem Haus gehabt. Ne? Hier bin ich vor 6 Jahren eingezogen. Und da haben die offensichtlich geschlammt, als die Dusche eingebaut wurde. Also wir waren davon dann gar nicht betroffen. Aber das war dann 2 Stockwerke tiefer so, dass in dem Wohnzimmer saßen Leute beim Abendessen, und die hatten so eine schöne Lampe über dem Wohnzimmertisch, so eine Glashalbschale, ne? Und irgendwann guckt die Frau so hoch und denkt sich, sag mal, da steht doch Wasser drin in der Schale, ne? Und dann hat sich tatsächlich rausgestellt, dass hier unsere Duschwanne undicht war, der Abfluss. Mhm. Und dann ist es eben so durch so einen Wartungsschacht gelaufen, dann über so ein Stromkabel in diese Stromkabel rein und unter dem Putz quasi dann in diese.
Schick mich am Arsch.
Ja, und das ist bei Booten passiert ganz, ganz häufig, ne? Also weil da Wasser natürlich noch viel größere Angriffsfläche hat und
wobei du das ja dann beim Gebrauchtkauf wahrscheinlich auch merken würdest, weil es ein bisschen muffig riecht drin, oder?
Genau, das ist ein ganz guter Punkt. Ist tatsächlich so, das wird dir beim Gebrauchtkauf tatsächlich auch geraten. Geh in so ein Boot rein und verlass dich als erstes auf deine Nase. Ne? Wenn das Ding schimmelig oder ranzig oder muffig riecht, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass es da auf jeden Fall ein Problem gibt. Ne? Und das war eben bei dem Boot überhaupt nicht so. Ne? Der Typ hatte da überall so Dinge aufgestellt, die dann auch so die Luftfeuchtigkeit so rausziehen. Ne? Mhm. Und da hast du eben einfach auch gemerkt, das hat der jede Saison gemacht. Ne? Also wenn man sich mit dem dann unterhalten hat, wie der das Boot auch gewartet hat, ne, das ist ja unglaublich aufwendig. Ne? Du musst dann quasi das Boot nimmst aus dem Wasser, dann muss dieser ganze Kühlkreislauf des Motors entleert werden. Da kommt dann so Glycerin rein oder irgend so ein Zeugs, ja, damit das im Winter nicht friert. Weil wenn das frieren würde und dann platzen dir in dem Motorblock die Kühlleitung auf, ganz große Scheiße, ne? Kannst den Motor echt gleich wegschmeißen, das lässt sich nicht mehr reparieren. Und da hat man aber gemerkt, bei dem, was er so gesagt hat, alles gut, also, alles easy.
Wenn ihr dann losfahrt, hast du dir überlegt, das Ganze auch mit einem eigenen Podcast zu begleiten?
Ja.
Wie oft willst du den veröffentlichen? Jeden Abend eine Zusammenfassung?
Nee, oder was ist das? Nee, das werde ich auf keinen Fall schaffen. Also das wäre, finde ich, auch totaler Stress. Ne? Meine Idee ist tatsächlich, also einmal die Woche so ein, das wären dann eben 12 Episoden letztendlich, quasi einmal pro Woche so eine Zusammenfassung zu machen. Ne? Was haben wir da erlebt? Also ich will ja zwischendurch auch Atmosphären aufnehmen und auch so Situationen vielleicht so ein bisschen mit einem Mikrofon dokumentieren, die man dann so erlebt und dann quasi so eine Mischform machen. Ne? Also dass man so ein bisschen so erzählt wie wir jetzt und dann weißt du noch, ist ja das passiert und dann kann man da so ein bisschen was einspielen und so. Ja, so eine Art akustisches Logbuch. Ne? Das ist so die Idee, die ich da so verfolgen will.
Ja, da würde ich sagen, Micha, gute Reise und grüß mir Laurens, den ich ja auch schon seit über 20 Jahren kenne.
Stimmt.
Was mir gar nicht klar war, bis du erzählt hast, mit wem du fährst.
Ja, das war ein sehr, sehr lustiger Moment.
Michael Hölzen, vielen Dank.
Danke dir.
Ist nicht tot.